Willkommen zum Snoxalting Podcast, ob Amazon FBA oder Shopify. Wir liefern dir ehrliche und transparente Insights zum Thema E-Commerce mit Romy,
Johannes oder noch besser mit richtig geilen Interviewgästen.
Let's go!
Servus Leute, willkommen zu einer neuen Folge vom Snoxalting Podcast. Heute geht es gemeinsam mit Jason um das Thema, wie schaffe ich es, eine Facebook-Ads-Agentur auf bis zu 1 Million Euro Umsatz zu bringen. Denn das hat Jason geschafft mit Marwave. Diese Facebook-Agentur berät auch Snox, berät auch uns seit jetzt ziemlich genau einem Jahr. Mit ihnen gemeinsam haben wir bei uns Facebook-Ads, ich hasse diese Sprüche, aber aufs nächste Level gebracht. mal wirklich ernsthaft. Also gemeinsam mit Marwave haben wir im letzten Jahr Facebook wirklich enorm nach vorne bringen können. Und darum geht es jetzt in der Folge. Wer ist eigentlich Marwave? Wer ist Jason? Wie ist er zu einem der Top-Leuten in Deutschland geworden, wenn es ums Thema Facebook-Ads geht? Super spannende Folge. Hört es euch an. Ganz, ganz viel Spaß. Was geht ab, Jason? Man muss ehrlich sagen, schon der zweite, wenn nicht sogar der dritte Versuch, dass wir einen Podcast aufnehmen. Jetzt schaffen wir es endlich. Letztes Mal, als du hier warst, sind wir dann doch uns so verloren in irgendwelchen Fachbegriffen und irgendwie in den Operations. Aber umso glücklicher bin ich jetzt, dass es endlich klappt. Willkommen im Podcast.
Danke, Johannes. Ich freue mich, hier zu sein.
Crazy, du warst noch nie hier im Podcast, obwohl wir jetzt schon so lange zusammenarbeiten, oder?
Ja, die Einladung kam. Ich dachte, das muss vor Ort in Mannheim aufgezeichnet werden. Jetzt habe ich auch rausgefunden, das geht auch hochdigital hier von Mannheim nach München. Jetzt können wir es öfter machen.
Aber wirklich. Vielleicht für die Leute, die dich nicht kennen, wer bist du und vor allem, was machst du eigentlich bei Snox?
Ich bin Jason und ich mache bei Snox die Facebook-Ads, beziehungsweise ich unterstütze euch. Ne? Mittlerweile habt ihr ja auch in-house sehr, sehr starke Ressourcen aufgebaut in dem Bereich. Aber wir haben vor einem Jahr jetzt gut zusammen gestartet, Facebook-Ads anzugehen. Ich würde sagen, seitdem ging es auch echt rund in dem Bereich. Gerade letztes Jahr haben wir den Online-Shop echt hart gescaled über Facebook-Anzeigen, teilweise auch so ein bisschen noch über Pinterest und Co. Und genau das mache ich auch den ganzen Tag. Ne? Also ich mache Social-Media-Performance-Marketing, habe die Agentur Marwave gegründet vor einigen Jahren und wir haben uns als Spezialagentur in genau diesem Bereich aufgestellt. Sprich, wir machen nicht sehr viel, aber was wir machen, würde ich sagen, können wir ganz gut und das sind wirklich Anzeigen über Social-Media.
Wie gut macht ihr das in der Form, sage ich mal, gefragt? Wie viele Leute seid ihr inzwischen und wie lange macht ihr das schon mit Marwave?
Gut, uns gibt es seit so 3,5 Jahren. Wir sind gut 15 jetzt im Team. Davon ist der Großteil Performance-Marketer, wirklich, also straight die Leute einfach die Werbebudget verwalten. Mittlerweile haben wir auch ein 3-4-Mann-Team oder Frauen auch natürlich mit dabei im Creative, ne, muss man heutzutage immer mit dazu sagen. Nee, genau, wir haben auch ein Creative-Team, das wir ausbauen. Ich stehe jetzt auch hier im Hintergrund, sieht man unser Studio, wo dann
sieht geil aus,
so mit der Küche und so. Kriegst man auch eine Roomtour, nee, genau, wo wir dann echt auch ganz klar den Fokus auf Content legen, weil das ist halt ein elementarer Teil, das merken wir ja auch gerade jetzt bei Snox, wenn es an Social Media jetzt geht.
Absolut. Wie alt bist du, Jason?
23 bin ich.
Crazy.
Also, ich häng kurz hinter dir.
mit 3,5 Jahren. Ja, aber echt. Du hast ja dann brutal früh angefangen. Hast du eine ähnliche Lebenslauf dann wie ich hinter mir, irgendwie abgebrochenes Studium, weil du gemerkt hast, irgendwie das Internet ist zu schön, um wahr zu sein und ich gehe da jetzt all in? Oder wie ist das ganze Thema Performance Marketing bei dir entstanden?
Genau so, also wir haben tatsächlich relativ schnell dann auch durchgestartet mit dem, wo wir angefangen haben, ähnlich wie bei dir, ne? Also es waren jetzt nicht irgendwie 5 Anläufe, die wir gebraucht haben, sondern es war echt so, also wir haben aus dem Studium raus mit meinem Kollegen Patrick, haben wir Marwave gegründet und da haben wir uns von Anfang an extrem krass auf diesen Social Media Part spezialisiert, haben gemerkt, okay, das taugt uns, auch unsere, ich sag mal, unsere Kredibilität, einfach weil wir saujung sind, ist in diesem Bereich halt super hoch, ne, also es gibt viele
Firmen. Also würdest du sagen, dein Alter ist eher ein Vorteil als ein Nachteil? Vorteil.
Am Anfang haben wir uns in irgendeinen Anzug gezwängt und dachten, wir müssen jetzt älter erscheinen, das war vielleicht einer der größten Fehler, die wir gemacht haben, mittlerweile spielen wir das ganz klar aus, also ganz oben auf unserer Webpage steht, hey, Altersdurchschnitt, unsere Agentur ist 24 und so, ne, denn mittlerweile ist es ist was, wo wir wirklich ganz klar nach außen auch kommunizieren, weil das einfach unsere Affinität auch ein bisschen für dieses Thema rüberbringt. Und wir merken das auch. Also in Pitches gegen 50-jährige Anzugträger gewinnen wir, einfach weil wir mehr Ahnung haben von der Thematik, weil wir damit aufgewachsen sind und genau wie du einfach Digital Natives sind. Ne?
Wie gründet man einfach so straight eine Agentur? Weil wir haben ja mit Snox Halting quasi auch eine Beratungsagentur. Bei uns war es ja eher so, wir hatten so ein Proof of Concept irgendwie mit Snox und daraus entstanden ist dann eine Agentur. Ihr wart damals irgendwie 19 oder 20 Jahre jung. Wie habt ihr es gemacht? Also habt ihr davor irgendwie auch ein eigenes Business gehabt oder habt ihr einfach straight gesagt, ey, Facebook-Ads, wir haben das jetzt ein, zwei Mal gemacht für einen Kumpel, das scheint geil zu funktionieren, wir machen einfach mal straight eine Agentur.
Ja, stimmt schon. Ihr habt da eine bisschen einfachere Position, ne? Ihr habt schon den Proof irgendwie selber geliefert. Nee, also bei uns war es tatsächlich so, wie du gesagt hast. Also wir haben einfach gestartet, haben auch tatsächlich war es auch so ein bisschen aus diesem organischen Bereich raus. Ne? Wir haben einfach so auf Unternehmen zugegangen, haben gesagt, hey, habt ihr nicht Lust, an uns Social Media so ein bisschen abzugeben? Wir bauen das als Sales-Kanal für euch auf. Und dann war es Learning by Doing. Ne? Also ich bin ganz ehrlich zu dir, wir haben die ersten Kundenbudgets wahrscheinlich verbrannt. Also muss man so ehrlich sein. Shoutouts daraus an die ersten Kunden. Nee, aber dadurch konnten wir lernen. Ne? Also wir haben da dann so unsere ersten Schritte gemacht. Genau, und mittlerweile ist es genau das Gleiche. Also unsere Erfahrung hängt mittlerweile maßgeblich auch von dem ab, was wir für Kunden machen, an dem Geld, das wir an Facebook und Instagram jeden Monat raushauen. Ne?
Verrückt. Wie ist es dann, hat sich's entwickelt? Also was waren eure ersten Kunden? Dann irgendwie aus einem Umfeld, irgendwie Freunde, Kollegen? Ja, genau. Oder manchmal
hört man das genau, auch, wie man sich das vorstellt. Also wir haben halt gesagt, hey, das war jetzt aber auch gar nicht so, dass wir uns da dann schon so gesagt, als Experte so cheesy irgendwie positioniert haben, sondern wir haben einfach gesagt, hey, wir haben Bock auf das Thema, wer braucht die Kappa eigentlich für anderes? Wer will sich eigentlich eher auf sein Business Case konzentrieren und will wir haben das für 100 Tacken im Monat gemacht oder so, ne? Das war wirklich einfach, um reinzukommen, um die ersten Projekte irgendwie zu sammeln und das wurde dann größer und dann haben wir uns von Referenz zu Referenz zu Referenz gehangelt und genau, mittlerweile kann man dann natürlich schon auch mit dem, was man gerade macht, eigentlich hat man dann schon ein ganz gutes Standing, ne? Früher war das eher so, hey, ich mach's dir mehr oder weniger umsonst, wenn ich dafür halt lernen darf.
Wann war, glaubst du, oder so aus dem Bauch raus, so der Tipping Point, wo sich so ein bisschen das Blatt gewendet hat, wo man es dann nicht mehr irgendwie für so einen Freundschaftsdienst gemacht hat, sondern man war irgendwie groß genug oder auch gut genug, dass Kunden zu euch kamen oder dass ihr auch davon leben könntet? Wann war so der Punkt und was glaubst du hat dazu geführt?
Ja gut, ich glaube, das war, als wir das Studium geschmissen haben tatsächlich, ne? Also wir haben das so ein halbes, dreiviertel Jahr gemacht während dem Studium, hatten dann tatsächlich unsere ersten, ich glaube, ein, zwei Mitarbeiter, das waren noch Werkstudenten damals, aber und unser erstes Office und so weiter, sind dann morgens in die Vorlesung gestapft und dachten uns, ey, ganz ehrlich, irgendwas ist doch hier falsch. Und dann haben wir halt gesagt, okay, dann lass jetzt mal all in gehen, lass mal probieren, wie weit wir damit kommen. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt geht's ab. Und nachdem wir dann wirklich auch gesagt haben, okay, das ist jetzt unser Fokus, da hatten wir dann schon auch so ein bisschen den Durchbruch, würde ich sagen. Und ich würde mal sagen, so den zweiten Durchbruch, den hatten wir wahrscheinlich so vor 1,5 Jahren oder so, als wir dann irgendwie auch angefangen haben, so richtig Team aufzubauen und so richtig Agentur zu werden, ne? Weil davor war das dann viel, da waren wir dann zu dritt, viert, fünft unterwegs, genau, und dass wir dann wirklich gesagt haben, okay, wir holen uns einzelne Spezialisten rein für Themen und so weiter, das war dann schon auch nochmal ein Riesenhebel für unsere Entwicklung.
Wie ist es vom Umsatzverlauf her? Ihr seid 2018 gestartet? Ist das richtig?
War das euer erstes 17 war, glaube ich, unser erstes Geschäftsjahr, ja.
Wie viel habt ihr 2017 dann Umsatz gemacht? Also wenn für alle Zuhörer, da sind ja bestimmt ein paar kleine Ein-Mann-Agenturen dabei. Wie lief's an im ersten Jahr?
Ja gut, also da haben wir ein paar tausend Euro wahrscheinlich gemacht. Also wahrscheinlich nicht mal fünfstellig, würde ich sagen. Genau, dann haben wir das irgendwie so hochgescaled.
2018 ne? Dann?
Jetzt willst du es wissen, ne?
Ja, natürlich. Ist meine Aufgabe hier.
Ich bin noch nicht für die Zahlen verantwortlich, aber 2018 waren es dann wahrscheinlich irgendwas um die 40.000 oder sowas, würde ich sagen.
2019?
Nee, stimmt nicht. 2019 waren es 40. Dann war es davor wahrscheinlich 15 oder irgendwas in die Richtung. Genau, letztes Jahr haben wir dann die Mio geknackt und dieses Jahr ist ganz
klar
dran. Und dieses Jahr ist ganz klar, also ein Ziel wäre schon so 5 Mio, aber natürlich auch mit sinkender Profitabilität. Ne? Also je größer du wirst, desto mehr Stuff brauchst du, desto mehr Ausgaben hast du, die Fixkosten steigen. Hey, mal gucken, wo wir rauskommen. Wir sind da auch sehr, sehr, also muss man auch ganz ehrlich sagen, wir machen es auch krass aus Leidenschaft. Also jeder, der bei uns arbeitet, hat einfach Bock auf dieses Thema. Und deswegen ist es natürlich auf der einen Seite ein super profitables Business für uns, zum anderen aber auch wirklich was, wo ich halt jeden Tag Bock drauf habe. Ne? Also ich liebe das halt einfach, diese Kampagnen zu optimieren, neue Cases kennenzulernen, neue Projekte anzugehen. Wir sind ja mittlerweile auch wirklich mit Beteiligungen teilweise in Projekten drinnen und da einfach so Dinger hochzuscalen, ne? Ähnlich wie wir das bei Snox gemacht haben, war dann halt einfach mal eine Null dran zu hängen über ein Jahr und das ist halt das, wofür wir brennen.
Ja, crazy. Eine Mio, das ist ja Wahnsinn. Seid ihr damit, gehört ihr zu den größten Facebook-Agenturen in Deutschland?
Ja, muss man natürlich so ein bisschen abwägen. Es gibt super, also es gibt 200-Mann-Agenturen, die auch Social Media anbieten. Aber jetzt von den wirklich Spezialagenturen kenne ich zumindest keine, die jetzt, was Mitarbeiter oder Umsatz angeht, uns das, also vielleicht gleich auf ist, aber sicherlich gehören wir dazu den Führenden, würde ich auf jeden Fall so sagen.
Letztens hast du es mir mal erzählt, es gibt dann auch so verschiedene Status oder wie auch immer der Plural ist von Statusen bei Facebook, oder? Da gibt es dann so Facebook Goldpartner oder Premium Partner. Ja, ich sehe das immer wieder auf LinkedIn, alle möglichen Agenturen sagen, wir sind auch der und der Partner. Kannst du uns da mal kurz aufklären? Ist es abhängig vom Spend und dann ist es dann wirklich wie so, wenn ihr im Jahr 10 Millionen verwaltet, hast du einen gewissen Status oder wie ist das?
Nee, genau. Also erstmal musst du überhaupt als Agentur gemanagt werden. Ne? Also dann, also du bist Facebook-Partner. Anders. Also erstmal wirst du Facebook-Partner. Das läuft ab, indem du halt ein paar tausend Euro verwaltest und ein paar Kundenportfolio eben aufbaust. Dann kriegst du das ziemlich schnell selber. Dann wirst du irgendein Preferred-Partner. Dann wird meistens auch Facebook langsam auf dich aufmerksam und stellt dir einen Manager zur Verfügung, irgendeinen Ansprechpartner, an den du abgelehnte Produkte, Feeds und so weiter, die wo du irgendwo Probleme hast, dass du einfach eine Person hast bei Facebook und nicht mehr in ein schwarzes Loch reinkommunizierst über irgendeinen Support, sondern dass du wirklich jemanden hast, mit dem du weekly zum Beispiel reden kannst. Und dann irgendwann gibt's noch die Premium-Partner. Das sind dann wirklich nur eine Handvoll jetzt in Deutschland und dazu gehören wir zum Beispiel auch. Ne? Das heißt dann, boah, jetzt lass mich nicht lügen, aber ich glaube, du gibst irgendwie 5 Mio im Quartal aus oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht genau. Aber also da geht's dann wirklich darum, dass du mehrere Millionen im Monat verwaltest. Genau, und das ist dann echt schon noch, also das sind dann die mit denen Facebook richtig intensive Beziehungen pflegt, die dann irgendwie auch in Studien involviert werden, die, wie wir jetzt da zum Beispiel auch letztes Jahr dann hin und wieder irgendwelche Coupons oder so bekommen und für ihre Kunden weiterreichen können und. Da hast du dann schon nochmal eine ganz andere Stellung bei Facebook und bist auch du hast auch eine Stimme plötzlich, ne? Also die hören auf dich, wenn du sagst, hey, warum haben wir das und das noch nicht als Tool, dann wird das zumindest angehört, ne? Also ob sie es dann umsetzen, ist die andere Frage, aber dann hast du zumindest wirklich irgendwie eine Stellung und das ist natürlich schon ganz cool, um da auch immer ganz vorne mit dabei zu sein, um in Beta-Tests mit dabei zu sein und einfach auch nochmal so ein bisschen mehr Insights zu bekommen.
Wie viel habt ihr letztes Jahr dann auf Facebook ausgegeben mit all euren Kunden?
Oh, das war frei. Also gerade geben wir so um die 4 bis 5 Mio aus im Monat, das kann ich dir sagen. Letztes Jahr werden es sowas um die vielleicht 20 oder sowas gewesen sein, 20, 30, irgendwas in der Richtung. Aber hey, das ist auch nur eine Zahl am Ende. Ne? Also am Ende ist es so, dass da, keine Ahnung, du kannst jetzt einen Account bei dir mit drinnen haben und ich weiß nicht, Adidas, weil du einen Kumpel hast bei Adidas, hat dir freigegeben, dann hast du halt auch mal eben so eine Zahl. Ne? Das heißt, darauf darf man sich auch nicht festnageln oder sich was drauf einbilden. Aber natürlich ist es schon was, wo man irgendwie so ein bisschen rausfühlen kann, wie viel Erfahrung eine Agentur hat.
Wie geht ihr mit den Kundenakquise um? Also ihr seid ja wahnsinnig groß und da riesengroßen Respekt. Also eine Agentur auf 1 Million zu bringen, ist ja schon absolut brutal.
Und auch exciting?
Wir haben letztes Jahr so 300 gemacht und dieses Jahr ist tatsächlich unser Ziel, die 1 Million zu knacken. Aber sind da, glaube ich, an dem ähnlichen Tipping Point wie ihr. So, da geht's von dieser 3-4 Mann irgendwie, es ist bei uns intern jetzt so ein eigenes Team geworden. So, da ist Snox Halting jetzt, dass es dieses Jahr so ein richtiges eigenes Unternehmen wird. Eigene GmbH gründen wir, aber auch so eigene
richtige. Das ist auch wichtig für Standing, ne? Auch damit das Team sich so fühlt und da auch wirklich Vollgas geben kann, ja.
Voll. Und deswegen ist auch spannend für mich, wie habt ihr die Kunden akquiriert? Also, wir merken bei Snox Halting, wir hangeln uns so ein bisschen von größer zu größer zu größer. Also wir haben irgendwie auch mit Startups angefangen und da haben wir noch einige bis heute, die wir auch echt groß gemacht haben, wie in Pure Lay oder auch andere, wo wir merken, okay, wir wachsen mit, aber wir merken gleichzeitig auch, um so diesen Riesenwurf zu machen, so zu verdreifachen in dem Jahr etc., da brauchst du auch irgendwie große Corporates oder richtig große Firmen auch, die mal sagen, hey, wir geben jetzt bei euch, keine Ahnung, pro Monat 10, 20, 30.000 Euro aus. Wie hat sich das bei euch entwickelt, dass ihr auch so groß geworden seid?
Ja, hey, genau wie du gesagt hast, man hangelt sich so ein bisschen hoch, ne? Aber früher oder später, und das kann ich jedem Dienstleister da draußen ans Herz legen, ist halt Qualität das, was dich am Ende groß macht. Also wenn du ablieferst, dann spricht sich das rum. Und tatsächlich ist es so, also wir geben eigentlich nichts für Paid-Maßnahmen aus. Wir machen so ein bisschen Brandbuilding auf my Wave, ne? Aber that's it bei Google. Was Facebook-Ads angeht, bisschen für HR, aber wir haben keine Ads eigentlich auch noch nie wirklich draußen gehabt, wo wir wirklich irgendwie auf Akquise-Tour gegangen sind oder irgendwie Cold Calls oder keine Ahnung was, sondern wir leben von unserem Standing und vor allem von Empfehlungen. Also wir tracken das mittlerweile sehr genau. Bei Asana, kennt sich ja aus, für jeden Lead stellen wir ein Ticket und wissen eigentlich auch sehr genau, wo die Leute herkommen, wie die auf uns oder wie die auf uns kommen. Und ich glaube, es ist irgendwas um die 65%, ist wirklich einfach straight Empfehlung. Also ein Kunde ist zufrieden, sagt, hey, das ist eine Agentur, die mal hält, was sie verspricht. Und wenn du was in dem Bereich hast, dann geh zu MarWave. Und das ist halt was, da kommst du nicht drum rum. Aber das braucht auch Zeit. Also ich glaube auch, dass so eine saubere Agentur hochziehen, das braucht halt einfach Zeit, dass du auch diese Qualität halten kannst. Auch bei uns ist es so, wir könnten jetzt auf nächsten Monat 5 neue Leute einstellen und wir hätten Projekte für die. Aber das wollen wir nicht, weil wir einfach sauber wachsen wollen. Und das ist super wichtig, dass man das irgendwie so im Hinterkopf hat, dass es da auch nicht drum geht, jetzt jedes Jahr verzehnfachen oder so, sondern damit machst du dich, glaube ich, langfristig kaputt. Und deswegen da ganz klar Qualität. Das andere ist schon auch, und da bist du ja extrem stark drin, ist einfach präsent sein. Ne? Also gerade über Plattformen wie LinkedIn oder irgendwelche anderen Möglichkeiten, wo du einfach dich als Marke oder auch Personal Brand positionierst, das ist für uns ein Riesenhebel. Und da bauen wir einfach Vertrauen auf nach meiner persönlicheren Ebene.
Auf LinkedIn macht ihr ja auch echt viel, also sowohl du als auch Patrick. Inwiefern merkt ihr das? Kommen da auch viele Kundenanfragen jetzt direkt über LinkedIn rein? Weil das ist auch so eine der Fragen, die mich oft die Leute stellen. Ich muss sagen, es ist überschaubar. Also bei uns ist es jetzt nicht so, dass die Leute mir straight in LinkedIn schreiben, ey, du hast eine Beratungsagentur, kannst du uns helfen? Sondern da für LinkedIn ist aus unserer Perspektive schon auch eher, was du gemeint hattest, Vertrauen, Brandbuilding quasi für die Beratung. Aber die gehen dann eigentlich schon über die Website etc. Wie ist es bei euch?
Schon auch. Also wir haben definitiv Leute, die schreiben mir einfach straight auf LinkedIn, hey, das, was du gestern gepostet hast, das ist heftig, das will ich auch. nee, das definitiv. Aber ich würde jetzt nicht sagen, das ist das Einzige, was wichtig ist, ne? Also gerade auch jetzt so Sachen, ich bin super gerne, wie jetzt hier in Podcasts oder auf Talks oder so, wo ich einfach Wissen weitergebe, und ich glaube, das ist egal in welcher Form, ob das jetzt LinkedIn ist, Instagram, ob das Messen sind, ob das Zeitungsartikel sind, ist scheißegal. Ich glaube, wenn du dein Wissen relativ großzügig teilst und einfach offen bist mit deinen Insights, dann checken Leute, boah, ey, der hat ja wirklich Ahnung, der weiß, wovon er redet, der kann jeden Kacktag einen LinkedIn-Post füllen und der hört sich auch noch nach was an. Und ich glaube, das ist schon was, wo ich sagen würde, jetzt mal ganz allgemein gesprochen, das ist was, worauf Dienstleister sich konzentrieren sollten, dass sie sehr, sehr viel auch, ich sag mal so, pro bono geben. Also mir haben auch total viele Leute schon geschrieben, hey, ja, mein Business ist von Corona so krass betroffen, ich könnte mir euch nicht leisten, aber nur durch deine LinkedIn-Beiträge konnte ich da dieses Bereich Facebook-Ads aufbauen. So. Und das ist halt was total geil ist, was irgendwie so mitkommt. Aber natürlich werden auch große aufmerksam, die dann irgendwann auf einen schon zugehen. Ob das dann direkt über LinkedIn-In-Mail ist oder per Mail oder Calendly oder whatever, ist ja mal, sei mal dahingestellt. Aber definitiv dieses Insights-Teilen ist was bei uns super funktioniert.
Wer ist der Kunde, außer natürlich Snox, auf den du am meisten stolz bist oder wo du auch echt volle Herzblut drin hast und da echt Vollgas gibst?
Also für uns war tatsächlich About You so ein ziemlich dickes Ding, hatte ich ja auch schon erzählt, ne? Auch wenn da die Zusammenarbeit da müssen wir noch so ein bisschen uns eingrooven, aber das ist natürlich was, das ist einfach geil, ne? Also gerade so ein Tarek Müller, dann mal mit dem im Call zu sein, wo man halt einfach schon sagt, hey, das ist einfach eine absolute Vorzeigeperson, was E-Com Deutschland angeht. Das ist natürlich schon irgendwie dann auch so ein Meilenstein. Und da ist genau das Gleiche. Also da ist es Empfehlung gewesen. Also Tarek ist halt in ein Projekt investiert, bei dem wir ziemlich abgeliefert haben. Und so kam ein Intro zustande und so war man plötzlich in einem Google Meet mit Tarek Müller. Und das ist genau das, wofür wir brennen, ne? Also das ist einfach das, was super viel Spaß macht. Aber genau, das wäre jetzt, denke ich mal, einer, den man da nennen könnte.
Wie habt ihr letztes Jahr Corona erlebt? War es so, dass einige Kunden crazy durch die Decke gegangen sind oder runter? Weil fast jeder fragt mich so, ob es im Smalltalk ist oder am Weihnachtstisch so, ja, durch Corona, ey, ihr seid ja mit eurem Online-Business ein kranker Profiteur. Und ich sag jedes Mal, Ich glaube, dass Snox im Jahr 2020 stärker gewachsen wäre ohne Corona als jetzt mit Corona, weil irgendwie die Supply Chain brutal gesponnen, so die Unterhemden waren jetzt 4-5 Monate ausverkauft wegen, du weißt es selber, unsere Enkelsocken waren irgendwie im Sommer auch krass out of stock. Also viele Sachen, die so mit Corona in Verbindung gebracht waren oder begründet dadurch, haben uns auch enorm ausgebremst. Und zweiter Trend, den ich beobachte, und da interessiert mich deine Meinung, ist, dass ganz, ganz viele Offline-Händler halt jetzt unfassbar stark in Online reingeprescht sind und so auf Zwang irgendwie Ware abverkaufen etc. Man sieht es ja auch irgendwie in den CPMs und den Kosten auf Facebook oder auch wenn die ihre Quartalszahlen zeigen, ist ja wahnsinnig. Wie beobachtest du das jetzt als Agentur? Zum einen habt ihr jetzt durch Corona viel mehr Kundenanfragen, auch vielleicht von Kunden, die sonst nur offline waren und die jetzt durch Corona jetzt wissen, hey, wir müssen online gehen. Und zweite Frage, wie habt ihr auch bei euren Bestandskunden gemerkt, wie die Performance im Lauf jetzt von Corona war?
Ja, also für uns ganz großer Hebel, keine Frage. Corona hat sich echt auch in unserer Sales-Kurve bemerkbar gemacht. Es sind extrem viele Firmen, wie du richtig gesagt hast, auf uns zugekommen, die normal stark durch Retail leben, in den Innenstädten verkaufen und jetzt halt plötzlich das nicht mehr können. Da haben die dann plötzlich 200 Filialen, die sie nicht mehr, die kein Geld mehr einspielen. Und der Online-Shop macht Status quo so viel Geld wie eine Filiale. Ne? Das heißt, die haben jetzt ein Problem. Und dann müssen die natürlich gucken, dass sie aus allen Rohren feuern. Und da ist halt Social Media sehr, sehr schnell ein super wichtiges Thema gewesen. Ne? Auf der anderen Seite haben wir schon auch 2-3 Kunden, die irgendwie krass gelitten haben unter Corona. Das sind dann zum Beispiel so ein Trachtenlabel oder so, ne, wo dann halt ein Oktoberfest abgesagt ist. Und da haben wir uns einfach, haben wir versucht, denen zu helfen. Also dann auch unbezahlt einfach die weiter, weil wir haben wirklich ein Portfolio, keine Ahnung, 2-3 Kunden, wo man jetzt gesagt hat, okay, die haben echt gelitten. Und da haben wir einfach gesagt, okay, komm, wir haben jetzt, wir profitieren eher durch das Ganze. Da können wir uns dann schon auch so ein bisschen einklinken und denen helfen oder denen unter die Arme greifen. Super viele Firmen haben extreme Budgets allokiert. Ne? Also gerade diese Großen haben halt, während sie davor mit 10.000 Euro unterwegs waren, plötzlich 80.000 oder so im Monat locker gemacht, weil sie gesagt haben, okay, wir müssen unsere E-Com stärken. Von daher also für uns, also sowohl jetzt bei Bestandskunden als auch im Neukundengeschäft, wirklich bemerkbar, aber super positiv für uns. Und man muss dazu sagen, auch wenn es ein bisschen dreist war, aber wir haben es schon auch genutzt in unserem Marketing. Also wir haben auch mit, keine Ahnung, E-Books oder sowas haben wir rausgedonnert, wie man eben jetzt durch Social Media Marketing Corona so ein bisschen abfedern kann. Von daher, wir sind da sehr, sehr schnell, haben wir das irgendwie adaptiert und auch für uns genutzt, so blöd sich's anhört. Ne? Und haben halt ganz klar gesagt, hey, Social Media ist jetzt ein super Weg, um vielleicht Umsatzverluste auszugleichen.
Wir optimieren ja bei Snox immer sehr stark auf ROAS, also irgendwie sehr performance-getrieben, dass wir dadurch abverkaufen, so richtig klassisches Performance-Marketing. Wie ist es bei euren Kunden? Ist es immer der Fall, dass sie sehr darauf getrieben sind? Ich kam gerade einen Call hier vorher, da habe ich mit einer Agentur gesprochen wegen Amazon-Werbung, da ging es dann so um so Display-Werbung und Anzeigen, wo sie dann auch immer da ganz schnell argumentieren, so, ja, es ist für die Brand gut, weil man kriegt so und so viel Impression etc. Wie ist da die Verteilung bei euch? Habt ihr fast immer, sind die Leute sehr performancegetrieben, die geben euch 80.000 und sagen, ey, wir brauchen mindestens ein ROAS 2-3, macht so das Beste draus, oder sind viele auch auf ganz anderen Kennzahlen vielleicht getrieben, gerade weil ihr merkt, große Firmen, denen geht's gar nicht um die Sales, weil auch über die Attribution etc. kann man das gar nicht so genau sagen, was über Facebook kommt, da geht's dann eher um wirklich Impression, Reach, wie auch immer.
Also ganz klar, in 90% der Fällen, wenn nicht 95, steuern wir einfach nur anhand der Sales KPIs aus. Also ROAS, KUR, CPO, da sind wir, also aber wir sind auch eine Performance-Agentur, ne? Also kommen Sie nicht zu uns und willst eine große Branding-Kampagne, das ist auch nicht unser Standing, das lehnen wir auch ganz klar ab. Ich würde sagen, auf Amazon ist das Quatsch, also auf Amazon, da geht es 100% um Performance, da würde ich mir jetzt irgendwas bezüglich Branding nicht einreden lassen. Auf Social Media kann ich es immer mehr nachvollziehen. Ich war vor 2 Jahren noch absolut Performance-driven und habe gesagt, jeder, der eine Brand-Kampagne fährt, ist doch dämlich so. Mittlerweile sehe ich das ein bisschen differenzierter und muss ganz klar sagen, nachdem ich jetzt eben auch mit sehr großen Marken zusammenarbeite, die teilweise erheblich mehr Geld für die Brand ausgeben als für die Performance, dass es schon auch super viel Sinn machen kann. Also wir arbeiten mit Brands zusammen, die geben halt dann wirklich im Monat, keine Ahnung, 100.000 für Markenbekanntheit aus und nur 20.000 oder so für die Performance. Wenn man sich es aber genau anschaut, dann ist die Performance halt so verdammt gut durch diese Branding-Maßnahmen und durch diese vorgewärmten Zielgruppen, durch diese Markenbekanntheit, dass es unterm Strich eigentlich ziemlich performance-driven wieder ist. Wir arbeiten da super eng mit den Kunden zusammen, versuchen eben abzutasten, was gerade Sinn macht für diese Kunden. Teilweise bauen wir dann auch irgendwie, dass wir sagen, hey, 70% des Budgets gehen in Performance, die anderen 30 fahren wir Testflights in Bezug auf Markenbekanntheit. Unterm Strich lässt sich's kaum jetzt verallgemeinern, aber wir als Performance-Agentur sind natürlich immer daran interessiert, die Sales zu steigern, ob das jetzt eben kurzfristig, instantan, irgendwie direct responsive oder langfristig, indem wir halt sagen, wir bauen eine Brand, sei dann mal dahingestellt, dadurch, dass wir halt bei 85% unserer Cases am Umsatz beteiligt sind, also wir arbeiten fast immer irgendwie erfolgsbasiert, macht's halt super viel Sinn für uns, einfach das Beste für den Kunden rauszuholen, ne? Und in der Regel ist das schon, dass eben ein Großteil wirklich ins Performance-Marketing fließt, aber immer je größer die Marke, desto mehr musst du halt auch wirklich für die Marke ausgeben und dann kommst du halt an Markenbekanntheitssteigerung als Kampagnen-Objective auch nicht mehr vorbei irgendwann.
Inwiefern macht man über Facebook dann Brandbuilding oder Markenbekanntheit steigern? Sind es dann einfach Reach-Kampagnen, dass man möglichst viele Leute erreicht oder inwiefern steuert ihr dann solche, ich sag's mal, Branding-Kampagnen, um das mal zu generalisieren. Wie steuert man die aus und was sind dann wirklich auch die Zielwerte, was man da erreichen muss? Also geht's dann drum CPM, also dass man möglichst günstig viele Leute erreicht oder wie genau geht ihr davor?
Gut, CPM kannst du halt super schwer beeinflussen. Ne? Je größer die Zielgruppe, desto geringer ist halt der CPM. Das heißt, wenn wir jetzt bis nach Pakistan runterwerben, ist er halt gering. Wenn wir jetzt nur Bayern nehmen, ist er halt hoch. Ne? Deswegen, da muss man schon sehr, sehr, also wir versuchen da super holistisch ranzugehen. Wir versuchen da, also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, aber wir als Performance-Agentur versuchen trotzdem immer irgendeine Art von Soft-KPI zu schaffen, sei es am Schluss eine Lead-Generierung oder ein Follow oder sowas. Ne? Wir versuchen schon, hinter jede Brand-Kampagne auch ein messbares Ziel zu setzen, um so ein bisschen die Qualität dieser Maßnahme dann doch noch irgendwie bewerten zu können. Da gibt uns Facebook aber auch super geile Tools, wie zum Beispiel eine Brandlift-Study, wo wir wirklich genau das auch, also wo wir Branding relativ messbar machen. Wir haben dann noch verschiedenste andere Modelle, wo wir dann irgendwie die Audience-Sizes uns genauer anschauen und eben ausrechnen, wie viel es uns kostet, eine Cold-Audience praktisch zu wärmen und dann zum Beispiel eine Engagement-Custom-Audience zu generieren und so weiter. Ne? Da wird dann sehr, sehr schnell komplex. Ich glaube, das würde den Podcast ein bisschen sprengen, aber wir versuchen ganz allgemein schon immer irgendwie so eine Soft-KPI dahinter zu schnallen, auch wenn das der ein oder andere Kunde einfach nicht will. Also oft wird uns dann ganz klar gesagt, nee, wir wollen aber nur CPM eben oder hier den CP, also Cost per Video View. Da versuchen wir dann meistens uns ein bisschen zu sträuben, teilweise gelingt es uns manchmal weniger und dann spielen wir halt einfach nur Reichweitenkampagnen aus.
Ich sage in einigen Podcasts oder Clubhouse, wie auch immer man die ganzen Audioaufnahmen inzwischen macht, sage ich immer ganz klar, ich glaube persönlich nicht, dass in 3 Jahren so dieses Performance-Marketing-Arbitrage-Modell, wie das aktuell ist, noch funktionieren wird. Also, dass man irgendwie, so ist es ja auch bei uns, wir kommen aus der Amazon-Richtung, aber das Gleiche ist jetzt gerade mit solchen Shopify-Stores, dass man einfach nur, weil man besser ist im Performance-Marketing, scheißegal, wie die Brand ist, dass man sich ein Produkt über Alibaba einkauft, Performance-Marketing dann drauf macht und dann verkauft, glaube ich nicht, dass es in 3 Jahren noch funktioniert, sondern es müssen immer mehr Brands entstehen und deswegen sind wir ja auch so bullish oder machen so viel in Richtung Brand. Wie siehst du das und auch inwiefern ist es vielleicht auch eine Gefahr für euer Geschäftsmodell? Weil wenn von Jahr zu Jahr die Facebook-Ad-Preise teurer werden und es auch einfacher wird quasi, das Facebook-Tool zu nutzen, inwiefern seht ihr da eure Zukunft als Agentur?
Super komplexe Frage. Wir hatten es ja auch letztes Mal schon ein bisschen besprochen, ne? Also, pass auf. Am Ende ist es so, wir als wir sind keine Facebook-Ads-Experten, sondern jetzt in meinen Augen einfach erstmal Social-Media/E-Commerce-Experten. Ich glaube, wir können uns sehr, sehr schnell auch so ein bisschen wandeln. Das heißt, würde jetzt Facebook morgen zumachen, müssten wir nicht direkt auch zumachen, auch wenn wir echt einiges zu tun hätten. Aber dann würden wir was anderes finden. Ich meine, wir sehen es ja jetzt selber total live gerade. Also gerade werben wir mit Snox billiger auf TikTok, oder wir kriegen billiger Sales gerade rein, jetzt im Moment auf TikTok als auf Facebook. Zwar noch auf einem anderen Scale, aber es kommen neue Plattformen, die dann wieder bespielt werden können, die plötzlich genug Daten haben, um super performance-driven eben auszuspielen. Und ich glaube, genau da liegt auch so ein bisschen der Schlüssel. Nicht nur darin, neue Plattformen zu erschließen, sondern einfach auch, wir adaptieren extrem schnell. Also dadurch, dass wir mit Facebook so eng sind, wissen wir schon, bevor Facebook irgendwas bekannt gibt, dass Facebook irgendwas bekannt geben wird. Und das können wir uns zum Nutzen machen. Also wenn da jetzt beispielsweise so ein In-App-Shop kommt auf Facebook.
Kommt der?
Ja, also dieses Jahr würde ich jetzt fast meine Hand für ins Feuer legen, dass er kommt. Also zumindest sagt Facebook das. Und das sind natürlich Sachen, da können wir uns dann drauf einstellen. Die ändern dann auch wieder die Landschaft so ein bisschen. Gerade so Sachen wie jetzt ein iOS-Update, das wirkt sich natürlich krass auf unser Tracking aus. Aber es ist natürlich auch so, dass wenn jetzt Facebook das immer mehr zentralisiert auf die eigene Plattform, dass es dann wieder ganz andere Möglichkeiten gibt, weil da können wir tracken, so viel wir wollen. Da haben wir das Problem jetzt nicht mit Apple. Ne? Von daher, wir sind da relativ offen für, was kommt. Wir sind uns sicher, dass es in 3 Jahren, da gebe ich dir 100%ig recht, dass es in 3 Jahren anders aussehen wird. Ich würde aber nicht so weit gehen zu sagen, das wird es nicht mehr geben, weil, hey, guck dir die Marketingbranche an, du brauchst immer, also gerade Konzerne, die hängen jetzt 7 Jahre zurück. Das heißt, in 3 Jahren hängen die noch 5 Jahre oder 4 Jahre zurück. Ne? Das heißt, da ist auf jeden Fall eine Gap und ich glaube, wir sind als starker Dienstleister in der Lage, die zu schließen. Und je nachdem, wo dann eben das Social-Media-Universum gerade steht, werden wir uns hoffentlich mit angepasst haben und dann immer noch abliefern, wie es halt gerade geht. Ne?
Wie glaubst du, wird sich das Social-Media-Universum wandeln? Du hast genau angesprochen, TikTok, haben wir jetzt die ersten Conversion-Ads geschaltet, wir haben da insgesamt so plus minus 100 jetzt Verkäufe gemacht, also überschaubar, aber doch schon die ersten Erkenntnisse. Glaubst du, TikTok wird so in 1-2 Jahren wirklich eine Conversion-Plattform sein? Oder glaubst du vielleicht auch an so underrated Plattformen wie in Pinterest oder Snapchat doch nochmal? Oder was sagt da einfach dein Bauchgefühl, um so ein bisschen mal in die Glaskugel zu gucken?
Also Snapchat nein. Pinterest haben wir viele Cases, die super funktionieren. Bei Snox hat es nicht funktioniert. Also ist aber auch ein bisschen absehbar. Nee, genau, also da haben wir unsere Schmuckkunden, unsere Kosmetikkunden, ne? Also auch gerade vor allem die weiblich dominierten Zielgruppen, die funktionieren auf Pinterest. So ist es nicht. Also die funktionieren, da geben wir teilweise einen Taui aus am Tag für Projekte, ne? Also für ein Projekt jetzt. TikTok, ja, ich glaube, die werden den Markt aufmischen. Ich glaube auch, dass wir da in 2 bis 3 Jahren an einem Punkt sind, wo das auf jeden Fall eine relevante Plattform ist, wenn die jetzt schon in der Lage sind, den Kunden Socken zu verkaufen. Dann glaube ich, können wir das skalieren, auch so ein bisschen mit dem Wachstum der Plattform. Aber ich bin ganz ehrlich, wir haben super viel Geld jetzt schon auf TikTok geblasen. Bei manchen hat es extrem stark funktioniert, bei manchen gar nicht. Ich bin da am Anfang immer super hyped und vorne mit dabei, aber trotzdem auch vorsichtig, weil am Ende müssen wir halt doch gucken, ob es dann funktioniert und dann uns einfach die Zahlen anschauen. Und TikTok liefert uns jede Woche neue Slide-Decks und die Zahlen, die sehen so toll aus in diesen Slide-Decks und ja, ganz neue Zielgruppe und super kaufaffin, aber am Ende entscheiden unsere Daten, ob das jetzt kaufaffine Zielgruppen sind oder nicht. Von daher, da müssen wir mal gucken, wo es hingeht. Aber wie du jetzt auch gerade gesagt hast, so Sachen wie In-App-Shopping und so weiter, das wird auf jeden Fall die Zukunft sein in meinen Augen. Das heißt, da ändert sich sehr vieles und das heißt auch, dass wir uns da hingehend auch ändern müssen, ne?
Okay, sehr, sehr spannend. Wo soll die Reise für euch als Agentur hingehen? Wie müsst ihr euch auch, oder macht's auch schon aktuell, ich habe ja da ein paar Insights, wie richtet ihr euch aktuell auch neu aus mit 2 großen Projekten, wie ich weiß? Kannst du dazu mehr sagen?
Ja, cool, genau. Also zum einen der Content, wie wir anfangs schon so ein bisschen angeschnitten haben, also ist... Es ist ein Pain, aber wir kommen nicht drum rum, Content sauber aufzuziehen. Wir wollen extrem gut werden, wenn es in Richtung Performance Creatives geht. Sprich Creatives, die wirklich Performance Marketing böse ziehen. Das haben wir uns auf die Flagge geschrieben für dieses Jahr. und generieren da gerade so die ersten, beziehungsweise wir haben vor einem halben Jahr angefangen damit und versuchen das halt stark auszubauen, sehr, sehr klare Prozesse und Zyklen zu erstellen, die wir dann eben auch unseren Kunden mit an die Hand geben, dass wir das Content-Team einbriefen und. Das andere ist unsere Academy, wo wir, das war vor allem so ein kleiner Move in Richtung, hey, wir wollen den Unternehmen helfen, die jetzt irgendwie von der Corona-Krise krass angeknackst sind, weil in unseren Augen ist halt Facebook Ads gerade ein Weg, um super easy, richtig krass profitabel deine Message nach draußen zu bringen, gerade jetzt als, keine Ahnung, lokales Restaurant oder so auch, ne? Und da haben wir uns überlegt, hey, was können wir machen, weil wir können jetzt nicht die 5000 Restaurants da draußen alle aufnehmen, das kriegen wir ressourcentechnisch nicht hin. Und dann haben wir uns zusammengesetzt, haben jetzt in den letzten 6 Monaten unser komplettes Wissen runtergeschrieben, abgefilmt, extrem aufwertig oder hochwertig geschnitten mit Cuts, mit Grafiken, also wirklich jedes einzelne Video ist YouTube-reif und das werden wir jetzt rausdrücken, da geht's dann wirklich da, also auch viel, viel billiger als...
Wann geht's los?
Ich hoffe diesen Monat. Also Ziel ist auf jeden Fall, diesen Monat das Ganze live zu nehmen. Hey, ich bin total gespannt. Vielleicht kauft es auch niemand. Aber trotzdem, es hat echt einiges an Nerven gekostet. Also wir waren echt 2 Monate nur hier vor der Kamera. Es war echt anstrengend. Aber jetzt sind wir durch und ich bin super happy über das, was rausgekommen ist. Und wir werden sehen. Ich hoffe, also unsere Vision ist damit halt echt auch einfach so ein zweites Standbein Richtung Consulting aufzumachen, wo wir halt durch diese Academy so die ersten Schritte gehen können mit den Leuten, weil das ist ja auch immer das Gleiche, ne? Und später dann, dass die eben dann auch mit uns zusammenarbeiten, wenn es dann eben komplexer wird, wenn die Budgets steigen, dann kommst du mit sowas nicht mehr weit, sondern dann musst du halt auch wirklich irgendwie individuell betreut werden. Das ist so ein bisschen jetzt die Roadmap für dieses Jahr. Das heißt, wir haben da einiges vor. Ja, genau. Und vor allem einfach auch die Projekte, die wir haben, ausbauen, ne? Also wir sind gerade auch gar nicht krass so irgendwie nach außen am Suchen oder so, sondern fokussieren wir uns auch einfach viel auf die Projekte, die wir haben und versuchen da halt Vollgas zu geben, weil das ist auch ein super Hebel für uns, ne? Wenn wir umsatzbeteiligt sind und den Umsatz von dem Bestandskunden hochtreiben, dann macht das gleich mit uns als Agentur.
So, die letzten Fragen gehen in Richtung Leute, Hiring, HR. Wir merken, genau das ist auch ein Riesenproblem jetzt bei Snogsulting, weil wir nennen uns da selbst, fachlich sind wir da, sagen wir, immer in der Champions League mit unserem Amazon-Wissen, was auch sehr gut bei unseren Bestandskunden ankommt und das läuft super. Aber die Skalierung natürlich unglaublich schwer, weil wie willst du jetzt von 5 Leute auf 20 Leute hoch skalieren, aber irgendwie das gleiche Level an Beratung dann immer noch anbieten? Also du musst ja dann 15 neue echt Experten ausbilden. Und ich weiß, dass Marwave da einen ähnlichen Anspruch hat wie wir. Wie stellt ihr sicher, dass die Qualität auch bei neuen Mitarbeitern gegeben ist? Und wie findet ihr auch solche A-Player oder solche guten Leute?
Ja, da hast du auch tatsächlich eigentlich die zweite Säule der Academy angesprochen. Also die wird für uns auch ein krasses Ausbildungstool. Also ich bin ganz ehrlich, wen wir da durchgeschleust haben, der hat 80% meines fachlichen Wissens intus und das ist halt sau viel, der kann richtig gut Facebook-Ads schalten. Ne? Das heißt, zum einen diese Academy, die wir eben auch mit dem Hintergedanken gedreht haben, dass wir einfach unseren HR-Prozess so ein bisschen automatisieren. Zum anderen, gut, wir sind in München, ne? Das heißt, wir haben doch nochmal ein besseres Standing, was jetzt HR angeht, einfach weil hier mehr Leute sind, die das können. Als jetzt in Mannheim. Ich glaube, da habt ihr es ein bisschen schwerer, was den Standort angeht. Wir geben schon, also wir machen Facebook-Ads, gerade auch über LinkedIn finden wir gute Leute. Unser Anspruch ist da verdammt hoch. Wir wollen halt echt nur noch richtig gute Leute mit reinholen, wo wir jetzt nicht irgendwie 3, 4, 5 Monate anlernen müssen, einfach weil wir die Zeit dafür nicht haben. Wir wollen die reinholen und denen nach Woche 1, nachdem die so ein bisschen ongeboardet sind, die ersten Projekte zuschieben. Wir kriegen super viele Bewerbungen rein, sortieren hart aus. Am Ende, glaube ich, haben wir da eine ähnliche Challenge wie ihr, aber ich glaube, da hilft nichts oder da führt kein Weg dran vorbei, einfach ziemlich viel auch zu investieren, um diese Leute zu finden, sei das über Facebook-Ads, ich glaube, ihr habt jetzt auch gute Erfahrungen mit Headhuntern gemacht, ich glaube, das ist jedes Geld wert, dass du da investierst, bevor du den Mitarbeiter hast, weil es ist immer noch günstiger, als wenn du jetzt ein halbes Jahr Ressourcen und Zeit irgendwie allokierst, um jemanden neu einzulernen, der dann wirklich am Ende nicht mal krass ist, oder?
Ich weiß ja, Jason, du bist ja auch schon verheiratet. Daher meine abschließende Frage. Bestimmt kommt irgendwann mal das Thema Kinder bei euch auf den Tisch. Deswegen, was willst du deinen Kindern in 5 oder 10 Jahren, sagen wir mal in 5 Jahren, mal gucken, ob du dann Kinder hast, aber was willst du deinen Kindern in 5 Jahren sagen, wo zu dem Zeitpunkt dann Marwave steht. Also so ein bisschen immer den Blick in die Glaskugel, so was ist wichtig, irgendwie in 5 Jahren aufgebaut zu haben oder was möchtest du aus Marwave gemacht haben?
Schöne Frage. Hey du, also Marwave ist für uns ein krasses Vehikel, mit dem wir jetzt auch wir jetzt vor allem auch die ersten Schritte ins Businessleben überhaupt machen konnten. Ne? Wir bauen gerade was auf, was auch, glaube ich, nachhaltig irgendwie eine gute Stellung für uns bietet. Marwave soll bis dahin echt, also die Apps, während ich jetzt vorher noch gesagt habe, hey, da gibt's sicherlich noch ein paar andere, die auch einen sehr, sehr guten Job machen, will ich in 5 Jahren mit Marwave als absoluter Experte für Facebook Ads gelten oder für Social Media dann wirklich im Allgemeinen. Wir wollen nicht mehr so krass wachsen, das ist uns super wichtig. Also wir wollen jetzt nicht auf 50 Mitarbeiter oder so hoch, weil wir dann an Speed verlieren und Speed ist unsere, es also steht auch drüben bei uns an der Wand, wir haben vier Werte und einer davon ist Traction und diese Traction, die will ich nicht verlieren, weil ich jetzt plötzlich 100 Mann groß bin. Das heißt, wir wollen klein, wir wollen schnell bleiben, wir sind dieses Schnellboot, das die ganzen Agency-Dampfer immer überholen wird und schneller sich an Sachen anpassen kann. Aber zum anderen auch, wo wir jetzt gerade auch viel Zeit und Herzblut reinstecken, ist Increase Venture. Das ist so ein bisschen das Baby von Marwave, wo wir in nachhaltige Projekte investieren. Also wir sehen in unserem Portfolio zum einen, dass nachhaltige, also Projekte jetzt mit einem Nachhaltigkeitsgedanken, sei das sozial oder ökologisch, dass die nicht nur super funktionieren, sondern dass die uns auch extrem viel Spaß machen und deswegen haben wir gesagt, okay, warum investieren wir nicht oder holen uns Beteiligungen an solchen jungen Firmen, unterstützen die auf ihrem Weg, groß zu werden und da gehen wir gerade die ersten Schritte super erfolgreich auch und da macht es total viel Spaß, eben diese jungen Startups dann mit unserem Know-how und unserer Expertise zu unterstützen und dann auch wirklich dran beteiligt zu sein. Ne? Also irgendwas dazwischen, da will ich dann stehen und dann halt einfach wirklich auch bis dahin, also was uns halt vorantreibt, ist auch wirklich so ein bisschen dieser Teamgedanke. Ne? Also ich hoffe, dass wir bis dahin noch den Großteil der Leute haben, die wir jetzt gerade haben, weil man dann auch einfach wirklich super zusammenarbeitet, ne? Und jeder Tag Spaß macht, wenn du die Leute kennst und ich auch da als Geschäftsführer will da niemand aus den Augen verlieren und wirklich mit jedem auch persönlich irgendwie auf einer Ebene zurechtkommen, sodass ich einfach weiß, wo der gerade steht im Leben. Das ist so der Rundumschlag.
Marwave mal verkaufen, ja oder nein?
Nee, keine Chance. Also, wer kauft auch eine Agentur? Also, wenn du mir jetzt ein Angebot machen würdest, würde ich drüber nachdenken, aber sonst glaube ich, halte ich.
Geil, dann nochmal letzte Minute, Feuer frei irgendwie, wenn Leute jetzt gehört haben, ey, Jason, geiler Typ, kann ich nur unterstreichen. Jason hat uns ja viel geholfen und bestimmt kommt auch nochmal ein zweiter Teil des Podcasts raus, wo es dann wirklich mal auch speziell um diese ganzen Facebook-Ads-Fragen geht. Wie haben wir im letzten Jahr Snox irgendwie skaliert über Facebook-Ads? Was sind so unsere Strategien? Heute war es ja eher so ein bisschen ein Rundumschlag, so wie steht es um die
Motivation eher, ne?
Genau, also zweiter Teil kommt auf jeden Fall, aber wenn jemand jetzt zugehört hat und der hat Bock mit Marwave zu arbeiten, wo kann er sich melden?
Du findest uns schon. Google Marwave. Nee, also entweder du kannst über unsere Website einen Kalender-Meeting mit uns vereinbaren oder mir schreiben auf LinkedIn. Klar, wir freuen uns immer irgendwie über neue spannende Cases zu stolpern. Von daher gerne nach uns aus.
Leute, nervt Jason bitte in LinkedIn und sagt, ihr wollt einen zweiten Teil, wo es dann drum geht, wie wir Snox über Facebook Ads wirklich im letzten Jahr richtig geil skalieren konnten, unseren Online-Shop. Und dank auch Marwave, das war ein sehr, sehr wichtiger Säuler des Ganzen. Also, wenn ihr das hören wollt, penetriert da Jason auf seinem LinkedIn, Jason Modemann. Und in dem Sinne, macht's gut, Leute. Bis zum zweiten Teil. Und danke, Jason, dass du hier warst.
Danke, Johannes. Bye, bye.
Zum Schluss noch eine kleine Bitte an dich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib uns doch einfach eine Bewertung. Da würden wir uns super freuen. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Zuhören.